Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Anna Wollner ist ein bisschen im Festivalstress. Wo jettest du gerade rum?
Ich war bis vor kurzem noch in Venedig und bin jetzt schon in Toronto beim Filmfestival, was man halt so macht Anfang September.
Du hast aber trotzdem Kinoempfehlungen für uns Daheimgebliebene. Ich hoffe jedenfalls, dass von 3 Filmstarts in dieser Woche wenigstens ein Treffer dabei ist. Bei Nummer 1, Nerve, bin ich mir nicht so ganz sicher. Angucken? Ja, nein?
Ja, eigentlich schon. Also ein Film, der mich sehr, sehr positiv überrascht hat. Ist eine Jugendbuchverfilmung und es ist so eine Mischung aus Pokémon Go, trifft auf die Tribute von Panem. Also eigentlich ein relativ aktueller Zeitgeist. Es geht um Teenager in New York bzw. New Jersey, die einem Online-Spiel verfallen sind, das sich aufteilt in Watcher und Player. Es ist so ein bisschen wie Wahrheit oder Pflicht, nur ohne Wahrheit. Denn man muss entweder mitmachen bei diesem Spiel oder kann als Watcher den Playern Aufgaben geben. Wie gespielt von Emma Roberts, der kleinen Nichte von Julia Roberts, die eigentlich gar nicht mehr so klein ist, aber egal. Die ist eigentlich schüchtern, so das typische Highschool-Mauerblümchen und versucht jetzt, um über sich hinauszuwachsen, als Player an diesem Spiel teilzunehmen und gerät relativ schnell über die Community an ihren, so ein totaler Draufgänger. Und gemeinsam müssen die Aufgaben lösen. Das fängt an mit Küsse einen Fremden in der Bar. Das geht weiter über Fahrt zu zweit mit dem Motorrad durch New York. Nur, dass der vorne am Steuer sitzt, mit verbundenen Augen fahren muss und von der hinteren Person gelenkt wird. Und das Ganze endet in einer Arena, in der die letzten 3 wirklich um Leben und Tod spielen müssen. Und das ist halt dieser Part, der so ein bisschen an Panem erinnert. Nun ist das mit Jugendbuchverfilmungen immer so ein bisschen anstrengend, aber die hier ist wirklich gut umgesetzt, einfach weil es eine gute Umsetzung des Internets ist, wie der Film einfach spielt mit On- und Offscreen, das miteinander verwebt und diese beiden Welten einteilt. Es war tatsächlich so, dass ich eigentlich die ganze Zeit des Films über vorne auf der Kante des Kinosessels gesessen habe und gebannt verfolgt habe, was da am Ende bei rumkommt.
Also nicht nur was für Jugendliche?
Nicht nur was für Jugendliche, sondern eigentlich für alle, die schon mal im Internet waren.
Und beim nächsten Film, da bin ich bei der Jugendfreiheit auch nicht so ganz sicher, Don't Breathe. Ich habe mir den Trailer angeguckt und hatte da schon zu viel Angst. Wie war das für dich, wenn du den Film in komplett anguckst?
Ungefähr genauso, auch mehr oder weniger verkantet in den Kinosessel. Ich habe jetzt noch einen Krampf in der Hand von dem Reinrammen in die Armlehne, weil Don't Breathe ja so ein Film ist, in dem man nicht nur irgendwann aufhört zu atmen, sondern auch irgendwann aufhört, so richtig hinzugucken. Es geht um 3 Jugendliche, die einen alten Mann überfallen wollen, der $300.000 in seinem Haus bunkert und spielt das Ganze in Detroit, so ein bisschen in einer Straße, die verlassen ist, in einer Geisterstraße. Und dieser Mann entpuppt sich aber in diesem Home-Invasion-Film nicht als Opfer, sondern ja so ein bisschen auch als Bösewicht. Der ist blind, hat aber die Augen immer offen und so große, weiße, hervorstechende Pupillen. Und er macht den 3 Einbrechern das Leben im Haus zur Hölle. Als sie einmal drin sind, kommen sie nicht mehr raus. Und es beginnt wirklich so ein Katz-und-Maus-Spiel der perfidesten Art und Weise, weil der Alte natürlich den Vorteil hat, dass er ein viel, viel besseres Gehör hat als die Jugendlichen. Und jedes kleine Knarzen der Dielen ist für ihn schon ein Anhaltspunkt, wo die sich gerade aufhalten könnten. Und das ist wirklich, das ist perfide, weil der Film damit spielt, wer ist Täter, wer ist Opfer, wer will hier eigentlich wem an die Wäsche mehr oder weniger. Der Film hat es geschafft, in Amerika trotz eines unglaublich kleinen Budgets jetzt schon das Vielfache einzuspielen, hat Suicide Squad vom Kinothron gestoßen und ist so ein bisschen so die Überraschung des Spätsommers, was eigentlich ja jedes Jahr irgendeinem klein produzierten Horrorfilm gelingt. Und in diesem Jahr ist es einfach Don't Breathe. Und für mich wirklich tatsächlich eine Empfehlung.
Okay, also für Angsthasen nicht, aber für Leute, die Nerven haben, sowohl Don't Breathe als auch Nerve, kann man sich gut angucken. Arbeiten wir uns mal vor zu meinem Hoffnungsträger der Woche. Ich hatte dich ja vorab gefragt, in welchem Film spielt der bestaussehendste Mann mit? Deine Antwort war The Light Between Oceans, weil Michael Fassbender da zugange ist. Lohnt es sich auch, den Film anzugucken, wenn man nicht nur Michael Fassbender angucken will?
Nee, ganz klares Nein. Lohnt es sich nicht, es sei denn, ja, man steht auf Rosamunde Pilcher meets Terrence Malick. Denn das ist The Light Between Oceans mehr oder weniger. Eine unglaublich dramatische, das ist noch nicht mal dramatisch, aber eine schmonzettige Romanverfilmung eines Romans, den ich eigentlich gar nicht so schlecht fand, der auch The Light Between Oceans heißt. Es geht um ein Leuchtturmwärter-Ehepaar, die in den 1920ern abgeschieden auf einer Leuchtturminsel vor der australischen Küste leben, sich nichts sehnlicher wünschen als ein Kind und nach der 2. Fehlgeburt mehr oder weniger sich mit ihrem Schicksal abgefunden haben und immer mehr leiden, ob dieses fehlenden Bausatzes des perfekten Familienglücks, bis irgendwann ein Boot angespült wird auf dieser Insel. Und wie es das Schicksal so will, liegt dort ein toter Mann drin und ein schreiender Säugling, den sie sofort an sich reißt und meint, das jetzt als ihr eigenes Kind aufziehen zu müssen. Er so ein bisschen zurückhaltender ist, große Gewissensbisse hat, aber sich auf dieses Wagnis einlässt. Und als sie dann ein paar Jahre später auf einem der wenigen Landgänge die leibliche Mutter des Kindes kennenlernen oder treffen, die immer davon ausgegangen ist, dass ihr Kind noch lebt, aber nie wusste, welches Schicksal sie erlitten hat, da fängt das dann richtig an, so zum kaukasischen Kreidekreis am Meer zu werden. Unglaublich kitschig inszeniert Derek Cianfrance, ein Regisseur, der mit Blue Valentine und The Place Beyond the Pines eigentlich richtig gute Filme gemacht hat, der verliebt sich hier in seine eigenen Landschaftsaufnahmen. Das Ganze ist untermalt mit einem unglaublich schwülstigen Soundtrack von Alexander Desplat. Ich bin mit 3 Taschentüchern in diesen Film gegangen und habe kein einziges gebraucht. Das spricht jetzt nicht dafür, dass ich kein Herz habe, sondern dass dieser Film einfach komplett gegen die Wand gefahren ist.
Ah, oh je, aber zumindest schöne Landschaften an der Küste und Michael Fassbender.
Das stimmt.
Dann danke ich für die eine eher Warnung und 2 kann man machen, wenn man starke Nerven hat, ja?
Genau.
Dann wünsche ich viel Spaß in Toronto und wir freuen uns darauf, dich bald wieder zu hören.
Vielen Dank.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.